Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Unter Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Im Mittelalter ohnehin schon schlechten Nachrichten zur Corona-Lage ist heute eine weitere dazugekommen. In Südafrika ist eine neue Mutation des Virus entdeckt worden. Wie gefährlich diese Variante wirklich ist, das bleibt vorerst unklar. Auch ob die bisherigen Impfstoffe auch gegen dieses veränderte Virus ausreichend schützen. Die Sorge ist jedenfalls groß. Die EU hat die Mitgliedsländer bereits aufgefordert, sämtliche Reisen in und aus dem südlichen Afrika zu stoppen. Allerdings ist die Mutante bereits in Belgien entdeckt worden. Und das alles, wie gesagt, vor dem Hintergrund einer sich dramatisch verschlechternden Pandemielage. Wir berichten dazu gleich ausführlich. Zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Die AfD muss wegen Corona ihren Parteitag verschieben. Die Grünen einigen sich auf die Postenverteilung in der neuen Ampelkoalition. Krisentreffen am Wochenende mit Vertretern Frankreichs und Großbritanniens. Es geht dabei auch um Möglichkeiten und Mittel, die Schlepperbanden an der Ärmelkanalküste effektiver zu bekämpfen. Belarussische Propaganda. Wohl Machthaber Lukaschenko besucht ein Flüchtlingslager an der Grenze zu Polen. Der Kulturförderer Osman Kavala bleibt in der Türkei weiter in Haft. Und nach dem schweren Grubenunglück in Russland finden die Retter noch Überlebende. Fachleute haben davor immer wieder gewarnt. Das Coronavirus, es verändert sich ständig, mutiert. In Südafrika ist nun eine neue Variante des Virus entdeckt worden, B11529. Manche befürchten, sie könnte sogar noch ansteckender sein als die bisherige Delta-Variante. Weshalb die Entdeckung der neuen Mutation für erhebliche Unruhe sorgt, nicht nur in Deutschland. Frank Capellan.
B11529. Deutschland wird mit einer neuen bedrohlichen Zahlenkombination wach und auch viele Politiker werden früh am Morgen auf dem falschen Fuß erwischt, als sie nach der neuen Corona-Variante gefragt werden. FDP-Generalsekretär Volker Wissing etwa, kurz vor 7 im Deutschlandfunk.
Das Wichtigste ist zunächst einmal, dass wir Kontaktbeschränkungen im Inland so schnell wie möglich umsetzen.
Darüber reden wir gleich. Ich habe jetzt aber ganz explizit nachgefragt, wegen dieser Virusvariante aus Südafrika. Wie ist es jetzt in Deutschland? Was machen wir?
Das muss die noch im Amt befindliche Bundesregierung entscheiden.
Am künftigen Verkehrsminister geht dieser Kelch erst einmal vorüber. Doch diese Mutante dürfte wohl auch der bald amtierenden Regierung noch einigen Ärger bereiten.
Also mir macht die sehr große Sorgen.
Gibt noch Kanzleramtschef Helge Braun einige Minuten später in der ARD zu Protokoll. Für Merkels engsten Vertrauten scheint da schon festzustehen,
dass wir in Kürze auch die Flugkontakte ins südliche Afrika unterbrechen müssen.
Um kurz nach 10 verkündet Gesundheitsminister Jens Spahn, dass Südafrika zum Virus-Variantengebiet erklärt wird. An die gerade erst gelandeten Fluggäste appelliert der Christdemokrat, sie mögen sich doch bitte testen. Lufthansa steuert Südafrika weiterhin an, doch nur deutsche Staatsbürger dürfen noch einreisen und die sollen nun für 14 Tage in Quarantäne, gleichgültig, ob geimpft, genesen oder getestet.
Das ist das Letzte, was wir jetzt in unserer momentanen Lage noch brauchen können, dass in die Welle hinein noch eine zusätzliche Variante kommt.
Stunden später wird von einem ersten Fall in Belgien berichtet.
We're taking the news about the new highly mutated COVID-19 variant very seriously.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte in Brüssel, wie ernst das Auftauchen der neuen Variante genommen werde. Es sei klar, wie schnell sich eine deutlich ansteckendere Corona-Mutation verbreiten könne.
Die Europäische Kommission hat den Mitgliedstaaten heute vorgeschlagen, die Notbremse zu aktivieren, was Reisen aus den Ländern im südlichen Afrika und anderen betroffenen Staaten angeht. Sämtliche Flugreisen in und aus diesen Ländern sollten unterbleiben.
Anordnen kann sie nichts. Was sie tun, entscheiden die Mitgliedstaaten selbst. WHO-Experten wollen da zunächst einordnen, wie gefährlich die Variante wirklich ist. Bei Welt TV betont der Virologe Hendrik Streeck:
Es ist eine Variante, die hat ungewöhnlich viele Mutationen im Spike-Protein, 32 Mutationen. Das suggeriert einmal, dass die Übertragbarkeit und die Infektiosität erhöht sind. Aber bei so wenig Fallzahlen bisher können wir im Moment nicht unbedingt sagen, ob das eine Variante ist, die sich so extrem ausbreiten wird.
Und sein Frankfurter Kollege Michael Stürmer versucht im Deutschlandfunk ebenfalls zu beruhigen:
Ich warne davor, jetzt zu früh in einen Alarmismus zu verfallen. Wir wissen noch sehr wenig darüber, inwieweit sie wirklich so ansteckend ist oder dass der Impfstoff wirklich so schlecht wirken soll. Das ist alles vorläufig und da gibt es noch keine labortechnischen Bestätigungen.
BioNTech prüft bereits, inwieweit sein Vakzin gegen die Mutation aus Südafrika wirkt. Erste Daten werden in 2 Wochen erwartet. BioNTech-Pfizer glaubt, im Falle einer resistenten Variante den mRNA-Impfstoff innerhalb von 6 Wochen anpassen und neue Chargen innerhalb von 100 Tagen liefern zu können.
Frank Capellan. Und es klang im Bericht ja eben schon an, am Nachmittag hat auch ein Expertengremium der Weltgesundheitsorganisation über die Einstufung der neuen südafrikanischen Virusvariante und mögliche Maßnahmen beraten. Zu den Ergebnissen dieser Beratungen Katrin Hondl.
Die WHO bezeichnet die neue Coronavirus-Variante als besorgniserregend. Die Einstufung sei am Nachmittag bei Beratungen des WHO-Expertengremiums erfolgt, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier dem ARD-Studio Genf. Schon vor dem WHO-Votum haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die zuerst in Südafrika entdeckte Variante B11529 als potenziell gefährlich beurteilt. Sie gilt als die bisher komplexeste Variante und weise, so berichten die WHO-Experten, eine große Anzahl von Mutationen auf. Ob die neue Variante auch ansteckender oder aggressiver als bisherige Mutanten ist, werde sich aber erst in einigen Wochen herausstellen. Die von vielen Staaten verhängten Reisebeschränkungen für das südliche Afrika sieht die Weltgesundheitsorganisation skeptisch. Wegen der neuen Variante sollten solche Maßnahmen nicht vorschnell verhängt werden, sagte WHO-Sprecher Lindmeier. Er verwies auf die entsprechenden bisherigen WHO-Empfehlungen. Demnach sollen Corona-Maßnahmen den internationalen Verkehr nicht unnötig behindern und Reisende nicht automatisch als Verdachtsfälle eingestuft werden. Die WHO empfehle den Ländern, einen risikobasierten und wissenschaftsbasierten Ansatz zu verfolgen.
Aus Genf waren das Informationen von Katrin Hondl. Und damit zur Corona-Lage hierzulande, die sich weiter bedrohlich verschärft hat. Zehntausende von Neuinfektionen Tag für Tag. Dabei sind viele Intensivstationen schon jetzt voll belegt, müssen Erkrankte unter enormen logistischem Aufwand in andere Krankenhäuser verlegt werden. Verbunden ist das alles auch noch mit der Botschaft, die jetzigen Maßnahmen gegen Corona, sie reichten nicht aus. Theo Gers.
Es ist dramatisch und es wird noch dramatischer, auch ohne die neue Virusvariante aus Südafrika. Schon die bisher dominierende Delta-Variante bringt mit jedem weiteren Tag auch das deutsche Gesundheitssystem an seine Grenzen.
Die Lage ist dramatisch ernst, so ernst wie noch zu keinem Zeitpunkt in dieser Pandemie. Und wir sitzen hier jede Woche und weisen auf den Ernst der Lage hin. Aber zu wenig passiert, zu oft zu spät. Vorletzte Woche haben wir gesagt, es ist 11:55. Letzte Woche haben wir gesagt, es ist 10:50. Es ist mittlerweile 12:30.
Und weil der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weiß, dass solche Beschreibungen viele gar nicht mehr aufwühlen, legt er nach. Die vierte Welle werde von Südosten kommend auch den Westen und Norden überziehen und die Intensivstationen volllaufen lassen.
Allein mit den 150.000 Infektionen der letzten 2 Tage wird es 1.000 zusätzliche Intensivpatienten in 10, 14 Tagen geben. Das ist schon entschieden.
RKI-Chef Lothar Wieler sitzt neben Jens Spahn. Und auch für ihn ist klar, bei dieser Wucht der vierten Welle hilft jetzt nur noch eines.
Wir müssen jetzt unsere Kontakte, soweit es geht, reduzieren. Mit jedem Kontakt, den wir nicht haben, mit jedem Treffen, auf das wir verzichten und mit jeder Menschenmenge, die wir meiden, helfen wir dabei, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.
Ob das aber reicht, ob nicht doch wieder Lockdowns verkündet werden müssen, das bleibt derzeit offen. Aber Stimmen wie diese, es ist Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, wo auch die Inzidenzen durch die Decke gehen, sind keine Einzelstimmen mehr.
Ich kann heute aus der Sicht des Landes Brandenburg auch keine weiteren Maßnahmen ausschließen.
Schnellste Entscheidungen werden angemahnt. auch von den Intensivmedizinern. Deren Präsident Uwe Janssens stellte heute überarbeitete Empfehlungen für die Triage vor. Danach soll der Impfstatus eines Covid-19-Patienten keine Rolle spielen, wenn es zu wenige Intensivbetten gibt und die Ärzte auswählen müssen, welche Patienten behandelt werden und welche nicht. Bayerns Ministerpräsident Söder, aus seinem Land wurden heute die ersten Patienten nach Nordrhein-Westfalen ausgeflogen, fordert eine einheitliche Bundesnotbremse. Nötig sei auch eine schnelle allgemeine Impfpflicht, am besten schon am 1. Januar. Jens Spahn tut dies als Nebenschauplatz ab.
Wir haben jetzt eine Woche lang jeden Tag hoch und runter eine Impfpflicht diskutiert. Kann man alles machen, aber das ist nicht das Thema dieser Tage. Das Thema dieser Tage ist, wie wir diese Welle brechen.
Neben Kontaktbeschränkungen gehört dazu das massive Impfen und Boostern. Doch da kommen erste Meldungen aus Brandenburg, Sachsen oder Bayern, wonach die Versorgung mit Impfdosen in der Fläche stockt, dass Hausärzte nicht die BioNTech-Dosen bekommen, die sie bestellt haben und dass auch ein Ersatz durch Moderna nicht immer gesichert sei.
Ich kann nur sagen, der Bund wird innerhalb von 10 Tagen 18 Millionen Boosterdosen ausgeliefert haben.
Sagt dazu Jens Spahn, räumt aber ein, dass es in der Fläche bei der Verteilung hapern könne.
Aber die Dosen jedenfalls sind da und werden auch am Montag, Dienstag ausgeliefert.
Doch Dietmar Woidke, der in Brandenburg mit dem Rücken zur Wand steht, bleibt skeptisch.
Wenn der Herr Spahn sagt, der Impfstoff ist da, ich höre von denen, die damit zu tun haben, von denen, die bestellen wollen, von Apothekerinnen und Apothekern etwas anderes. Und ich hoffe sehr, dass Herr Spahn recht hat, weil sonst unsere ganzen Bemühungen ins Leere laufen.
Der Regierungschef von Brandenburg, Dietmar Woidke, im Beitrag von Theo Gerst. Viele Bundesländer haben ohnehin ihre Auflagen und Regeln bereits verschärft, gerade auch im Zusammenhang mit Großveranstaltungen, die nicht draußen stattfinden. Einen Parteitag da mit mehreren hundert Delegierten abzuhalten, das ist eigentlich unmöglich. Das hat jetzt auch die AfD eingesehen und den für Dezember in Wiesbaden anberaumten Bundesparteitag abgesagt. Damit wird auch der innerparteiliche Machtkampf erst einmal vertagt. Isabel Reifenrath.
Die AfD hat ihren für Mitte Dezember geplanten Bundesparteitag in Wiesbaden abgesagt. Das erfuhr das ARD-Hauptstadtstudio aus Kreisen des AfD-Bundesvorstandes. Demnach hat der Bundesvorstand mehrheitlich für die Absage des Parteitages gestimmt. Nur Alice Weidel, Tine Chrupalla und Stefan Protschka sollen sich enthalten haben. Grund für die Absage ist die Corona-Lage. Der Bundesvorstand der AfD hatte lange an dem Präsenzparteitag festgehalten, aber auch darauf hingewiesen, dass es ein Problem werden könnte, wenn Hotels in Hessen und Rheinland-Pfalz nur noch Geimpfte und Genesene beherbergen dürfen. Ein großer Teil der AfD-Mitglieder lehnt eine Impfung gegen Covid-19 ab. Auf dem Parteitag in Wiesbaden am 11. und 12. Dezember sollte ein neuer Bundesvorstand gewählt werden. Der bisherige Sprecher der AfD, Jörg Meuthen, hatte angekündigt, nicht erneut antreten zu wollen. Wann der Parteitag nachgeholt wird, ist noch unklar. Solange dürften die Vorsitzenden Jörg Meuthen und Tine Chrupalla kommissarisch im Amt bleiben.
Aus Berlin berichtete Isabel Reifenrath. Bei den Grünen hat es gestern Abend mächtig geknirscht. Die Ampelkoalition steht kurz vor dem Antritt. Doch zunächst mussten die Posten verteilt werden. Und da waren sie dann plötzlich wieder aufgeflammt. Die alten Rivalitäten zwischen Realos und dem linken Flügel der Partei. Weshalb auch die Mitgliederbefragung kurzerhand verschoben werden musste. Aber jetzt ist der Streit zumindest vordergründig erst einmal beigelegt. Ann-Kathrin Büsker hat die Einzelheiten.
Spaltung der Partei wegen einer Personalie? Nein, das wollte Jürgen Trittin, ehemaliger grüner Umweltminister und Vertreter der Partei Linken, am Morgen im Deutschlandfunk so nicht stehen lassen.
Es ist normal, dass in demokratischen Parteien auch über Positionen und über Personen gestritten werden. Wichtig ist, dass am Ende eine ordentliche Empfehlung rauskommt und die haben wir gestern sehr einstimmig im Bundesvorstand getroffen.
Stundenlang hatten die Grünen gestern über die Personalie debattiert, den Beginn ihrer digitalen Urabstimmung deshalb um einen Tag verschoben, bevor am späten Abend die Entscheidung per E-Mail verkündet wurde. Mit Cem Özdemir übernimmt ein versierter Verkehrs- und Außenpolitiker das Agrarressort, anstelle des promovierten Naturwissenschaftlers Anton Hofreiter mit landwirtschaftlicher Expertise. Dennoch ist Jürgen Trittin zufrieden, inhaltlich wie personell.
Wir müssen dieses Land auf den 1,5-Grad-Pfad bringen. Wir wollen dieses Land gerechter gestalten und dafür sind wir mit einem sehr guten Team sehr gut aufgestellt.
Wie erwartet übernimmt Robert Habeck das Wirtschaftsministerium, das auch für Klimaschutz zuständig sein wird. Annalena Baerbock ist künftig für das Auswärtige Amt verantwortlich. Mit Steffi Lemke übernimmt eine überaus versierte Umweltpolitikerin das Umweltressort. Aus Rheinland-Pfalz kommt Anne Spiegel ins Familienministerium.
Gerade mit der Besetzung des Familienministeriums durch eine erfahrene Ministerin wie Anne Spiegel setzen wir ein klares Signal. Das, wofür die Grünen seit 10 Jahren gestritten haben, dass es in Deutschland endlich eine Kindergrundsicherung gibt, die das Leben mit Kindern einfacher und unbürokratischer macht, das werden wir jetzt umsetzen.
So Jürgen Trittin. Spiegel war zuletzt Umweltministerin in Mainz. Zuvor leitete sie dort 5 Jahre das Familienressort. In dieser Funktion hatte sie über den Bundesrat Initiativen zur Einführung der Ehe für alle eingebracht und 2018 ihr Baby zum Sitzungstag mitgebracht. Lemke und Spiegel gelten als Vertreterinnen des eher linken Spektrums der Partei. Ebenso Claudia Roth, die künftig Staatsministerin für Medien und Kultur werden soll. Die Personaldebatten dürften auch auf die Enttäuschung einiger Grüner zurückzuführen sein, die sich klimapolitisch durchaus mehr erhofft hatten und dem Verkehrsministerium hinterher trauern, welches in den Verhandlungen letztlich an die FDP ging. Im Fernsehsender Phoenix gab es für den Koalitionsvertrag für die Grünen Lob von ungewohnter Seite. Michael Vassiliadis, Vorsitzender der Bergbaugewerkschaft IGBCI.
Also ich bin wirklich beeindruckt über das Gesamtwerk. Natürlich gibt es Dinge, die uns mehr gefallen als andere.
Vassiliadis lobte insbesondere den energiepolitischen Realismus. Für ihn ein Unterschied zur letzten Bundesregierung, gerade was den Kohleausstieg angeht.
Was diesmal anders ist, ist, dass die Regierung akzeptiert hat, die Zusammenhänge. Also sie sagt ja, wenn wir die Genehmigungsverfahren nicht beschleunigen, dann wird das nicht klappen. Wenn wir das Gasthema nicht lösen, wird das nicht klappen. Und deshalb finde ich die Transparenz dieser Zielkonflikte eigentlich den wichtigsten Punkt, weil da kann man ansetzen und sagen, dann lasst uns das jetzt besser machen.
Die grüne Jugend ist dagegen zerknirscht, hätte sich insbesondere in Klima- und Sozialpolitik mehr erhofft, wie die Vorsitzende Sarah Lee Heinrich bei Twitter erläuterte. Dennoch empfiehlt der Bundesvorstand der grünen Jugend die Zustimmung zum Koalitionsvertrag. Die digitale Urabstimmung für die 125.000 Parteimitglieder läuft bis zum 6. Dezember.
Ann-Kathrin Büsker war das über den vorerst beigelegten Personalstreit bei den Grünen. Und damit ins Ausland. Zwischen Frankreich und Großbritannien herrscht derzeit wegen des Streits um Fischereirechte ohnehin schon dicke Luft. Aber jetzt haben sich die bilateralen Beziehungen weiter verschlechtert. London wirft Paris schon lange vor, zu wenig gegen Bootsflüchtlinge auf dem Ärmelkanal zu unternehmen. Und bei einem Unglück mit einem Flüchtlingsboot im Ärmelkanal waren erst am Mittwoch mindestens 27 Menschen gestorben. Nun soll es am Wochenende ein Krisentreffen geben. Sabine Wachs.
Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bezeichnete den Brief als unwürdig und den Vorschlag, Frankreich solle die Geflüchteten aus Großbritannien zurücknehmen, als völlig deplatziert. Am Rande eines Besuchs in Rom erklärte Macron, er habe in den vergangenen Tagen ernsthafte Gespräche mit Boris Johnson geführt. Nun sei er mehr als überrascht über diese Art der Kommunikation. Eine solch ernste Angelegenheit kann zwischen zwei Staats- und Regierungschefs nicht öffentlich und schon gar nicht per Tweet diskutiert werden. Es geht darum, tragbare Lösungen in seriösen Gesprächen zu finden. Und deswegen trifft Innenminister Darmanin am Sonntag seine europäischen Kollegen und Vertreter der EU. Und dann werden wir mit den Briten sprechen, sofern sie zu einer ernsthaften Zusammenarbeit bereit sein sollten. Das für Sonntag geplante Krisentreffen in Calais mit Ministern aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Vertretern der EU-Kommission wird wohl ohne britische Beteiligung stattfinden. London allerdings fordert, dass Innenministerin Patel doch wieder zu dem Treffen eingeladen wird. Bereits kurz nach dem dramatischen Flüchtlingsunglück im Ärmelkanal mit 27 Toten hatte Frankreichs Präsident Macron den britischen Premierminister Johnson davor gewarnt, die Situation politisch zu instrumentalisieren. Die seit Jahren währenden Spannungen zwischen Paris und London wegen der Flüchtlingssituation sind durch das Unglück weiter hochgekocht. Großbritannien wirft Frankreich schon lange vor, nicht genug zu tun, um Überfahrten zu verhindern und Schleppernetzwerke zu zerschlagen. Frankreich hingegen erklärt, es tue alles, was in seiner Macht stünde und verlangt vor allem mehr finanzielle Unterstützung von den Briten.
Aus Paris waren das Informationen von Sabine Wachs. Sie hören die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk um jetzt bald 18.29 Uhr. Belarus steht wegen seiner Praxis, Migranten gezielt ins Land zu holen, seit längerem massiv in der Kritik. Viele Menschen hatten in den letzten Wochen ja versucht, die Grenze zu Polen dann illegal zu überqueren. Am Vormittag hat nun der belarussische Machthaber Lukaschenko das provisorische Migrantenlager nahe der polnischen Grenze besucht. Seit mehr als einer Woche sind hier in einer großen Lagerhalle rund 2000 Menschen untergebracht. Marta Wyczynski hat die Einzelheiten.
Schon vor einer Weile hat Alexander Lukaschenko die Lösung der festgefahrenen Situation im belarussisch-europäischen Grenzgebiet zur Chefsache erklärt. Nun hat er persönlich das Logistikzentrum nahe der polnischen Grenze besucht, in dem seit mehr als einer Woche rund 2000 Migranten provisorisch untergebracht sind. Begleitet von Kameras zeigt sich der belarussische Machthaber als Kümmerer, streicht Kindern über den Kopf, fragt die Menschen, ob sie in der engen, stickigen Halle genug Platz hätten. Wenn nicht, würde er veranlassen, das zu ändern. Und auch in der Ansprache, die er auf einem Podest stehend vor Hunderten im Hof versammelten Migranten hält, lautet die klare Botschaft: Hier steht nicht der Mann, der verantwortlich für die Notlage der Anwesenden ist, sondern ihr Freund und Partner. Sie sollten wissen, dass wir Belarussen und ich als Präsident alles so tun werden, wie ihr es euch wünscht. Auch wenn es schlecht für Polen, Litauen und andere ist. Wir werden alles so tun, wie ihr es wollt. Dabei ist dies weniger eine Botschaft an die Menschen, die hier noch immer darauf warten, es vielleicht doch noch über die Grenze in die EU zu schaffen. Es ist vor allem eine Botschaft Lukaschenkos an den Westen. Ich möchte mich an das deutsche Volk wenden. Die meisten Menschen hier wollen zu ihren Familien, ihre Verwandten und Nächsten finden, die sich in Deutschland befinden. Nehmt diese Menschen bitte zu euch. Das ist keine hohe Belastung. 2000 Leute sind kein großes Problem für Deutschland. Und Kanzlerin Merkel hat das bestätigt. Zweimal hatte die Bundeskanzlerin mit dem belarussischen Machthaber wegen der humanitären Notlage im Grenzgebiet telefoniert. Lukaschenko spricht seitdem von getroffenen Vereinbarungen bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen. Die deutsche Seite hat das deutlich dementiert. Lasst diese Menschen nach Deutschland durch. Sie wollen nicht nach Belarus oder nach Polen. Sie wollen nach Deutschland. Lasst sie durch, sagte Lukaschenko auch an den direkten Nachbarn Polen gerichtet. Vor gut einer Woche war die Lage entlang der Grenze eskaliert, als mehrere hundert Migranten versucht hatten, auf die polnische Seite zu gelangen. Steine flogen, polnische Grenzschützer und Militär setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Inzwischen häufen sich die Berichte von Migranten, die belarussischen Grenzschützer hätten sie nach vorne gedrängt und Richtung Grenzübergang gezwungen, sie sogar angewiesen, mit Steinen zu werfen. Und noch immer sollen belarussische Grenzschützer Einzelnen explizit anbieten, sie nach Polen zu schleusen. Ein Angebot, das einige annehmen, andere aus Angst vor erneuter Gewalt ablehnen. Dass Belarus diese Menschen absichtlich ins Land gelockt habe, um wegen der Sanktionen Druck auf die EU auszuüben, das bestritt Alexander Lukaschenko auch heute. Was habe ich damit zu tun? Ich bin hier wie Sie, die Seite, die darunter zu leiden hat.
Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko im Beitrag von Marta Wyczynski. Die umstrittene Inhaftierung des türkischen Kulturförderers Osman Kavala hat international zu schweren Verwerfungen geführt. Aber die türkische Regierung hat sich bislang von der scharfen Kritik aus dem Ausland nicht beeindrucken lassen. Kavala bleibt vorerst weiter in Haft. Aus Istanbul meldet sich Uwe Lüb.
Der türkische Kulturförderer Osman Kavala bleibt in Haft. Das hat ein Gericht heute in Istanbul entschieden. Kavala wird wegen der Gezi-Proteste im Jahr 2013 und dem Putschversuch 2016 der Prozess gemacht und dabei wird ihm vor allem Spionage vorgeworfen. Darauf beruhe der Haftbefehl, so sein Verteidiger Tolga Aytürre. Nur gebe es für die Vorwürfe keinerlei Beleg. Die Anwälte fragten in den Verhandlungen deswegen immer nach, sagt Kavalas Frau Ayşe Bura. Doch die Staatsanwaltschaft beharre auf ihren Vorwürfen, ohne ihren Mann anzuhören. Seit 4 Jahren komme ich zu Gerichtsverhandlungen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie viele es inzwischen sind. Sie gehen alle mit der mit gleichen Sätzen formulierten Entscheidung aus. Fortsetzung der Untersuchungshaft. Seit 4 Jahren immer dasselbe. Die Türkei riskierte im Fall Kavala ein Verfahren zum Ausschluss aus dem Europarat, einem Bündnis aus 47 Ländern, das weit über die Europäische Union hinausreicht. Schon kommende Woche bringt der Europarat das Verfahren womöglich auf den Weg. Müsste die Türkei den Rat verlassen, verlöre das Land vermutlich Anschluss an viele Partner und die Menschen im Land eine Instanz für die Einhaltung von Menschenrechten. Im Interesse der Türkei wäre es gut gewesen, Kavala endlich freizulassen, so wie es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verlangt, meint Kavalas Anwalt Tolga Aytürre. Er sieht in dem Beschluss nun vor allem ein Armutszeugnis für die Justiz der Türkei.
Die türkische Justiz hatte heute erneut eine Chance, nämlich die Chance, die Zweifel an ihrer Unabhängigkeit zu beseitigen oder zu beweisen, dass sie sich nicht von der Politik bevormunden lässt. Aber die Justiz hat diese Chance heute vertan.
Tatsächlich hat das Verfahren längst eine politische Dimension. Das zeigt auch die beinahe Ausweisung vor gut einem Monat von 10 Botschaftern aus der Türkei, darunter der Deutsche. Im letzten Moment ist eine größere diplomatische Krise abgewandt worden. Für Deutschland hat den Prozesstag nun der Generalkonsul aus Istanbul beobachtet, aber auch Botschaftsangehörige und türkische Oppositionspolitiker waren dabei. Der Prozess werfe ein schlechtes Licht auf die ganze Türkei, empört sich der Abgeordnete der sozialdemokratischen Partei CHP, Sezin Tanrinkulu.
Die Politik und die Justiz hätten dem Land gar nicht mehr schaden können, als wie sie es heute getan haben, mit solchen Entscheidungen. Bosheit ist das, das kann man gar nicht anders nennen. Nicht nur ist die türkische Wirtschaft eingekracht, auch gibt es keine Rechtsstaatlichkeit mehr in der Türkei. Aber wenigstens ist ein Prozess im Gang im Europarat.
Ein Ausschluss der Türkei aus dem Europarat ist aber noch lange nicht beschlossene Sache. Denn möglicherweise kommt Kavala doch bald frei. Für den 23. Dezember ist ein Haftprüfungstermin angesetzt. Der nächste Prozesstag ist am 17. Januar.
Trotz der massiven Kritik auch aus dem Ausland bleibt der türkische Kulturförderer Osman Kavala zumindest vorerst weiter in Haft. Das waren Informationen aus Istanbul von Uwe Lüb. Und damit gehen wir jetzt im letzten Beitrag um mittlerweile 18.36 Uhr nach Russland. Es gleicht einem Wunder. Nach dem schweren Grubenunglück in einem Kohlebergwerk konnte am Morgen doch noch ein Überlebender aus der Mine gerettet werden. Er gehört zu den Rettungskräften, die nach dem Unglück den Verletzten zur Hilfe geeilt waren. Die Behörden hatten gestern am späten Abend erklärt, es gebe eigentlich keine Hoffnung mehr, Vermisste lebend noch finden zu können. Christina Nagel hat die Einzelheiten.
Es heißt, dass ein Überlebender gefunden wurde. Diese Information kam gerade vor einer Sekunde. Die Nachricht, die der Übergangschef des Katastrophenschutzes, Alexander Tschuprian, am Vormittag live im Fernsehen verkündete, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Noch einmal keimte Hoffnung bei den Angehörigen auf, Hoffnung auf ein weiteres Wunder. Denn anders, so der Gouverneur der Region Kemerova, Sergei Zivilyov, könne man es nicht nennen, dass ein Mann jetzt noch lebend gerettet werden konnte. Sein Zustand ist ernst. Er wird in Begleitung von Ärzten in die Bergarbeiterklinik in Lenins-Kuznetsk gebracht. Er wird dort erwartet und genau untersucht werden. Der Mann, der am Morgen aus der Mine gerettet werden konnte, gehörte zu einer Gruppe von Einsatzkräften, die den Verletzten zur Hilfe geeilt waren. Gestern Nachmittag, als der Rettungseinsatz wegen Explosionsgefahr abgebrochen wurde, war der Kontakt zu ihnen abgerissen. Die Behörden erklärten später, dass es für die Vermissten keine Hoffnung mehr gebe. Die 46 Bergarbeiter und 6 Rettungskräfte wurden für tot erklärt. Russlands Präsident Wladimir Putin sprach von einer großen Tragödie und rang sichtlich um Worte. Ich habe nicht nur den Diensten, die für die Rettung zuständig sind und für Hilfen für die Überlebenden und Hinterbliebenen entsprechende Anweisungen erteilt, aber natürlich sind wir auch in Gedanken bei ihnen. Behörden sprechen inzwischen von mindestens 2 Methangasexplosionen in der Kohlemine im Gebiet Kemerova. Giftige Dämpfe seien dabei freigesetzt worden. Zum Zeitpunkt der ersten Explosion befanden sich 285 Bergleute unter Tage. Die meisten von ihnen konnten sich retten. Mindestens 60 Bergleute wurden verletzt. Viele erlitten Rauchvergiftungen, können sich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, ich habe so oft das Bewusstsein verloren. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Es schien mir sehr lange. Wir wurden aber alle gerettet. Sie haben uns an den Händen gepackt, rausgezogen und gerettet. Für 51 Menschen kam die Hilfe zu spät. In die Verzweiflung und Trauer der Hinterbliebenen dürfte sich schnell Wut mischen. Denn inzwischen wurde bekannt, dass das Bergwerk in den vergangenen Monaten mehrfach gegen Sicherheitsauflagen verstoßen haben soll. Allein 9-mal wurden Teile des Bergwerks vorübergehend stillgelegt. Der Direktor der Anlage und 2 führende Mitarbeiter wurden festgenommen. Ermittelt werde aber auch gegen Beamte, die die Unglücksmine gerade erst überprüft haben sollen, so die Behörden. Der Gouverneur der Region Kemerovo hat eine 3-tägige Trauerzeit angeordnet.
Das war der Bericht von Christina Nagel. Und mit diesem Bericht gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr im Programm. Da geht es unter anderem um die Personalquerelen bei den Grünen und um den Streit zwischen Großbritannien und Frankreich bei der Bekämpfung der Schleuserbanden. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende.